Es bewegt sich auf dem Wasser halt alles. Das heißt, du hast nicht mehr festen Boden unter den Füßen und musst dann gucken, wie du ohne festen Boden unter den Füßen im wahrsten Sinne mental klarkommst. Und dann kommen einfach neue Synapsen zusammen im Gehirn irgendwie. Der erste große Segelmoment, wo das Boot so richtig gekränkt ist. Es sind ja lauter neue erste Lebensmomente für viele gewesen. Segeln im Regen. Liebe ich. Als es da runtergeballert hat. Wir sind durch ein Gewitter gesegelt. Hört sich gefährlich an, ist es aber eigentlich gar nicht. Und bei mir ist es so, obwohl ich so viel gesegelt bin, ist es für mich trotzdem jedes Mal noch, boah, irre intensiv.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Stell dir vor, du gehst auf eine Segelreise. Gemeinsam mit dir fremden Personen lebst du eng an Bord eines Schiffes. Du erlebst das Meer aus unterschiedlichsten Perspektiven. Segelst an sonnigen Tagen zwischen den Inseln Griechenlands, liegst in wunderschönen Buchten vor Anker, tauchst nachts im dunklen Wasser ab und das ganze Meer funkelt vor Leuchtplankton. Du stehst im Sturm am Steuer und segelst durch das Gewitter. Am Ende dieser Zeit lässt du diese Momente Revue passieren, und zwar nicht mehr mit Fremden, sondern mit Menschen, die mittlerweile deine Freunde geworden sind. Genau dieses Erlebnis haben einige Leute aus der Helden der Meere Community vor kurzem gesammelt. Denn da habe ich gemeinsam mit der Soul Sailing Crew die Helden der Meere Flottille veranstaltet. Im Anschluss an diese Flottille habe ich die ganzen Erlebnisse nochmal mit Tim Kruse besprochen. Den kennt ihr ja bereits aus dem Podcast und er war als einer der Skipper mit dabei. Und um euch abzuholen, die auf dieser Flottille nicht dabei waren, natürlich war das ein unfassbar intensives Erlebnis, von dem wir noch komplett erfüllt waren. Es war auch so, dass die meisten Leute, die dabei waren, einige persönliche Prozesse durchlaufen sind und durchaus tiefgreifende Erlebnisse hatten. Auch das war etwas, was uns noch sehr bewegt hat und was in diesem Gespräch auch einigen Raum findet. Dementsprechend möchte ich euch den Hinweis geben, dass ihr diese Folge vielleicht in der passenden Stimmung hört. In einer, in der ihr euch darauf einlassen könnt, dass Tim und ich vielleicht etwas gefühlsduselig werden, aber in der ihr euch auch mitnehmen lasst. In die wunderschönen Momente, die wir auf Flottille erlebt haben und auch zu den Erkenntnissen, die wir in dieser intensiven Woche gesammelt haben. Ich hoffe, das Ganze ist am Ende nicht kitschig und rosarot geworden, sondern eine wholesome Folge, in der wir all dieses Glück und all diese Emotionen, die wir erlebt haben, mit euch teilen können. Nachdem wir eine Stunde lang über die Flottille reden, kommt danach nochmal ein Q&A-Segment. Das wurde sich von einigen von euch gewünscht und ihr hattet auf Instagram die Möglichkeit, einige Fragen einzureichen. Die haben wir dann beantwortet. Manche davon haben die Flottille betroffen und andere den Podcast allgemein. Wir legen jetzt mit dieser Folge los und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf Flottille im Ionischen Meer.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonne CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, bekommst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern.
Hi Tim.
Hi Chris.
Wir sitzen hier jetzt zusammen in einer netten Bucht auf Lefkada, ganz im Süden, nach der Flottille, die vor 2 Tagen zu Ende gegangen ist. Und ja, ich stecke jetzt noch so voller Erinnerungen, voller Momente. Ich träume auch jede Nacht richtig crazy noch von dieser Zeit, die wir da hatten und von diesem Setting, mit dieser Gruppe unterwegs zu sein. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, jetzt uns hier nochmal zusammenzusetzen, das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten und zu verdauen und zu besprechen. Und ich hoffe, dass da nochmal so ja dieser Vibe aufleben kann. Und tatsächlich war es ja so, dass wir ganz am Ende der Woche eine Runde gemacht haben, wo alle zusammen in die Kabine eines Bootes gegangen sind und wir uns gegenseitig von den schönsten Momenten erzählt haben, die wir in dieser Zeit hatten. Und ich fand, da war sehr, sehr viel dabei, was typisch für diese Woche war. Und meine Idee wäre, dass wir uns zusammen einfach mal ein paar davon anhören. Natürlich auch mit euch zu Hause. Ihr könnt auch mit reinhören, was da für Momente geteilt worden sind. Und wir das als Aufhänger nehmen, so ein bisschen zu besprechen, welche Aspekte da wichtig waren, was unsere Erinnerungen sind. Und die erste Person, die ich da mitgebracht habe, ist der Paul. Und wir hören mal rein.
Ich glaube, es war das an Bord kommen unter so vielen Fremden und eigentlich nur Fremde und eigentlich vom ersten Moment an diese Vibes zu spüren, dass man halt irgendwie nicht unter Fremden ist und was sich über die ganzen Tage eigentlich immer mehr vertieft hat. Von den Gesprächen, ob man rumblödeln kann, in wirklich sehr tiefe Themen eintauchen kann, die schönen Momente miteinander teilen kann, die aufeinander gefolgt sind, so wie in einem kleinen Film. Es konnte eigentlich fast gefühlt nicht mehr besser werden von Tag zu Tag und es wurde trotzdem immer besser. Und ich glaube, die ganze Flottille, die ganze Woche war eigentlich ein großer, schöner Moment mit vielen tollen, neuen, liebevollen Menschen. Vielen Dank für all die schönen Gespräche, für all die schönen Momente.
Ja, das alleine an Bord gehen, ich glaube, das ist etwas, was ein total essentieller Punkt bei dieser Flottille ist, weil die allermeisten Leute, die dabei sind, haben sich alleine angemeldet.
Mhm. Großer Schritt, ne? Kennt man ja selber. Also ich weiß, wenn ich irgendwo einen Sportverein wechsle oder so, wie aufgeregt ich bin, dann dahin zu kommen, eine neue Mannschaft kennenzulernen, mich auch beweisen zu müssen, ist natürlich nochmal ein anderer Anspruch. Hier muss man sich ja nicht beweisen. Aber ich finde, es ist ein großer Schritt, zu sagen, ich gehe jetzt allein auf so eine Flottille, bin eine Woche auf einem Boot gefangen mit Menschen, die ich nicht kenne. Und wir wissen ja alle, dass es einfach viele Menschen gibt, mit denen wir nicht klarkommen. Und sicherlich aus eigenen Geschichten heraus. Und dennoch kann es schwierig sein. Und das war hier wirklich nicht. Also auch ich hatte auf meinem Boot niemanden, der nicht reingepasst hätte, der nicht mitgewachsen wäre.
Also ich musste auch immer wieder dran denken. Ich hatte mal ein Gespräch mit Boris Tschetschik. Das war der Kapitän von der Meeresqueste, die ich gemacht habe. Dazu gab es auch eine Folge, so um die Folge 100 rum war das. Und der hatte das so schön beschrieben, dass er sagte, das ist in der Schifffahrt schon ganz, ganz lange so gewesen, dass häufig Leute an Booten anheuern, wo sie sonst niemanden kennen. Und wenn sie dort an Bord gehen, dann lassen sie ihre bisherige Identität zurück.
Genau.
Dann zählt nicht mehr, ob sie vorher ein gefeierter Star waren und in ihrem Dorf vielleicht der Allergrößte oder ob sie ein gesuchter Verbrecher sind. Sondern dann zählt nur noch, was können sie jetzt an Bord leisten, wie verhalten sie sich ihren Mitseglern und wie nennt man das da, der restlichen Crew gegenüber. Und da kann man sich ganz neu erfinden. Ich finde, das merkt man auch so krass bei Leuten, die irgendwie aus der Schulzeit ins Studium gehen. Und das ist ja so krass. In der Schule, du steckst ja 13 Jahre mit mehr oder weniger denselben Leuten in der Klasse. Und wenn du in der ersten Klasse irgendwas verbockt hast und das zieht sich dann durch, das wird immer was sein, was die Leute mit dir verbinden. Und du kannst gar nicht mehr so aus dem Bild ausbrechen, was die Menschen von dir haben. Mhm. Wenn du aber mit fremden Menschen reist, dann haben die überhaupt keine Ahnung, wer da kommt. Mhm. Und die erwarten gar nicht dieses alte Ich von dir, sondern die sind einfach gespannt auf die Person, die jetzt da ist. Und sich da neu zu entdecken und auch neu zu finden, finde ich eine tolle Chance, die aber viel Mut erfordert, sich überhaupt erstmal alleine anzumelden.
Mhm. Finde ich auch. Finde ich wahnsinnig mutig und bin auch für jeden dankbar und für jede, die sich da bei uns angemeldet hat und mit an Bord war. Und jeder hat halt so sein Teil mit reingebracht. Seine Art, ne, seinen Flavor. toll. Und es hat am Ende ganz, ganz toll wie ein köstliches Gericht zusammengepasst.
Wie sieht denn das bei dir aus? Machst du deine Abenteuer lieber alleine oder mit anderen zusammen?
Also zum Beispiel war ich, als ich die Donau gepaddelt bin, ne? Das waren 2 Monate und ich war den ersten Monat alleine und war unglaublich fokussiert und konzentriert, weil einfach so viel passieren kann. Ja? Du musst so aufs Equipment achten, weil das wirklich schnell kaputt gehen kann. Du musst auf dich achten. Du musst alles alleine zurücklassen, um einkaufen zu gehen. Auch immer schwierig. Und dann traf ich in Ungarn, auf der Hälfte traf ich einen jungen Belgier, der mit einer Piroge unterwegs war. Das ist so ein Kajak mit Ausleger praktisch. Ne? Mhm. Und von da an waren wir fast immer zu zweit unterwegs und es war eine ganz andere Reise. Und ich kann gar nicht sagen, ob die jetzt besser oder schlechter war. Beides ist gut. Es ist immer beides gut. Und ich merke jetzt aber hier bei der Flottille, ich bin ja auch ganz viel alleine gesegelt, ne, monatelang oder jahrelang alleine gesegelt. Ich mag total gerne, wenn Menschen um mich sind, wenn das harmonisch ist und wenn ich merke, das sind Menschen, die auch wirklich an Wachstum interessiert sind, die wirklich sich weiterentwickeln wollen. Inklusive mir. Es ist nicht so, dass ich da der Skipper bin, der dafür sorgt, dass die anderen sich entwickeln, sondern auch ich.
Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, in einem Monat steht eine Woche Segeln an und du könntest das entweder mit Freunden besetzen oder mit Fremden?
Ja, vielleicht mit Fremden. Weil auch ich mich neu erfinden kann und nicht als der alte Typ aus Detmold, sind ja dann viele Freunde noch aus meiner Heimatstadt, wären ja dabei dann, wo ich dann schon in alte Rollen zurückverfalle und wieder den 17-jährigen Humor habe. Und das traue ich mich mit Fremden dann erst nach ein paar Tagen.
Ja, ich würde sagen, wir hören mal in die nächste Stimme rein, und zwar von Matze, einem der Skipper. Mhm. Und der nimmt uns sehr gut mit in den allerersten Tag, als wir abgelegt haben.
Ja, ich hatte ja die ganz große Ehre, mit euch mein Skipper-Debüt zu feiern. Und ja, ich habe mir das alles so toll geplant. Wie ihr alle wisst, kam es ja ein bisschen anders. Das Boot wurde noch nicht fertig. Ja, dann waren wir dann drauf auf dem Boot, dann waren wir eh schon spät dran. Dann mussten wir nochmal zurück, weil irgendeine Unterschrift gefehlt hat. Und sind wir halt wieder zurück. Aber ja, wie gut es denn mit der Crew funktioniert hat. Wir waren eine Sicherheitsunterweisung nach der anderen. Okay, es wird dunkel. Wir müssen die Schwimmwesten machen. Wir müssen die Sicherheitsgurte, also die Safety machen, weil man weiß ja nicht, was jetzt nachher ist im Dunkeln. Alles durch. Irgendwann kam, ich müsste mal aufs Klo. Ja, dann machen wir die Kloeinweisung. Also wirklich alles so, wie es gerade war. Und ich konnte mich da wirklich, also auf die komplette Crew, sofort perfekt verlassen. Und dann kamen wir ja im Dunkeln in der Bucht an. Das Ankern hatte funktioniert. Und dann kam dieser Topf mit heißem Essen. Es war so schön eigentlich, jetzt hier so auch die anderen Skipper und auch ja alle hier, die komplette Flottille einfach so hinter einem stehen zu haben. Und ich könnte jetzt ewig weiterreden. Also ich habe jetzt hier, aber ja, ich möchte euch allen vielen, vielen Dank sagen. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte.
Wie nett, oder?
Ja.
Was für ein netter, lieber Mensch. Unglaublich.
Absolut, genau. Und also Matze hatte echt so ein bisschen immer das Pech. Er hatte immer, er hat sein Skipper-Debüt gegeben, also das allererste Mal so geskippert. Ich glaube, er ist ein guter Segler, der hat auch ein Boot, ja, am Bodensee, absolut, und so, aber so diese Verantwortung zu übernehmen, da werden wir am Ende auch nochmal drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, Skipper zu sein. Und da war er schon aufgeregt und ne, es kam echt immer der Scheiß bei ihm an. Mhm. Das Boot kommt nicht rechtzeitig los, die anderen sind schon weg, dann die erste Fahrt wird gleich eine Nachtfahrt. Ich glaube, an jedem Hafen, wo wir waren, die engste Parklücke immer für sein Boot. Also es war dann tatsächlich so, wir haben gemerkt, ey, die kommen so spät erst an, das muss so ein Stress gewesen sein. Wir saßen da schon bei so einem köstlichen Risotto, mhm, und dann hat unsere Crew am Ende gesagt, ey, komm, wir haben so einen riesen Topf, wir geben einfach den halben Topf, bringen wir den vorbei. Das wird denen so gut tun am ersten Tag. Einfach, ja, genau das. Und jetzt sagt er das so, diesen Rückhalt der ganzen Flottille hinter sich, mhm, zu wissen. Wie hast du denn so den Zusammenhalt erlebt?
Ich finde, das ist ein total schönes Beispiel dafür, dass alle unterstützen. Es wurde nie gelästert, also zumindest nicht in meiner Gegenwart. Es wurde immer geguckt, wie geht's Leuten? Alle hatten ein waches Auge, wenn mal jemand nicht gut drauf war. alle haben miteinander geredet in einer wirklich offenen und sehr herzlichen Art. Und das habe ich so auch beim letzten Mal nicht erlebt. Ich weiß nicht warum. Es war diesmal noch intensiver, noch herzlicher. Es hat sich irgendwie etwas gefunden, was ich so auch noch nicht kannte. Und ich merke auch, dass das bei mir voll bis heute nachhallt. Und wir saßen gestern Abend zum Beispiel noch mit ein paar Leuten in einem Restaurant und dann kam so ein bisschen negatives Gespräch auf, wo ich dann auch schnell umgeschwenkt habe und habe gesagt, hey, komm, wir gehen mal wieder ins Positive. Und das passiert mir zu Hause in Kiel wahrscheinlich weniger, weil ich da nicht in dieser positiven, unterstützenden Bubble lebe, sondern in einer normalen Bubble.
Also das war ja tatsächlich auch was wir versucht haben, ganz bewusst auch mitzunehmen. Und unvergessen bleibt mir dein Plädoyer ganz am Anfang, als wir uns so alle zusammengestellt haben und uns vorgestellt haben eigentlich. Mhm. Und da hast du direkt ein wenig über Großzügigkeit gesprochen. Was bedeutet dir die Großzügigkeit und wie kann uns das hier auf der Flottille weiterhelfen?
Ja, kann uns ja auch im normalen Leben weiterhelfen.
Oder im normalen Leben.
In meinem Leben ist Großzügigkeit wahrscheinlich der wichtigste Wert, weil ich großzügig jetzt nicht nur mit Geld umgehen will und so, sondern vor allem mit Menschen. Also wenn Menschen nerven oder anstrengend sind, möchte ich trotzdem großzügig bleiben. Und das ist gerade auf einem Boot irre wichtig, weil du einfach für eine Woche auf diesem Boot zusammen bist. Natürlich gehen wir auch an Land und du kannst auch mal weggehen und irgendwie mit dem Dinghy, also mit dem Beiboot wegfahren oder. Aber generell sind wir zusammen. Und wenn dann etwas in jemandem hochkocht und man sich in etwas reinsteigert und denkt, oh, diese Person nervt, und das kennen wir ja alle, das ist auf dem Boot echt nicht gut. Und deshalb halte ich vor solchen Flottillen halt immer mein Plädoyer. Habe auch immer das Gefühl, ich schieße so ein bisschen übers Ziel hinaus in meiner Vehemenz.
Ich finde es immer mega. Ich finde es super.
Ja, ich finde mich selber, glaube ich, ein bisschen zu dolle immer, aber da kann ich dann auch nichts für.
Danach rief einer, das hört sich ja an, als ob wir auf einen Retreat fahren.
Ja, genau.
Und er sollte noch nicht ahnen,
dass es eigentlich ein Retreat wird.
Ja.
Ja, Großzügigkeit ist so unglaublich wichtig in allen Belangen des Lebens. Es ist fast das Wichtigste, dass wir nicht kleingeistig werden, ja, kleinherzig werden, kleinmütig werden. Lass uns groß bleiben und groß werden. Lass uns das üben. Das ist wie ein Muskel.
Ja. Und du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, wir kommen ja mit voll vielen Leuten nicht klar. Ich würde das fast mal hinterfragen. Denn gerade das ist so eine der Sachen, die ich jetzt in mir trage nach dieser Flottille, dass die anderen Menschen gut sind.
Ja.
Und diese Großzügigkeit, vor allem anderen Menschen gegenüber, ist, glaube ich, was wir da alle erlebt haben und gespürt haben. Einerseits, wie schön es ist, anderen Menschen gegenüber großzügig zu sein. Also mal angenommen, da ist jemand, der nervt. Dann kann ich da voll drauf einsteigen und genervt sein und mich darüber aufregen und mit Leuten lästern oder keine Ahnung. Geht es mir davon besser? Keinen einzigen Zentimeter.
Nee, sondern nur dem kleinen Ego geht es besser.
Ja, vielleicht einem kleinen Ego, aber insgesamt steigere ich mich da voll in einen negativen Aspekt rein. Wenn ich aber zu der Person großzügig bin und denen einfach was gönne und was durchgehen lasse und sage, ey, pff, alles gut, jeder von uns hat mal einen schwachen Moment, das verzeihe ich dir jetzt einfach schon mal gleich vorneweg, dann fühlt sich das tatsächlich richtig gut an. Oder wenn ich anderen Leuten einfach was schenke, einen Gefallen tue, was weiß ich, ne, das fühlt sich richtig gut an. Aber das dann auch andersrum zu erleben. Also ich mache das natürlich nicht, damit ich was zurückbekomme. Das wäre keine Großzügigkeit, sondern das wäre berechnend. Aber oftmals steckt man andere Menschen damit an und auf einmal, also auf dieser Flottille hatte ich das Gefühl, es waren alle miteinander großzügig und dann merkt man auf einmal, es gibt gar nicht mehr so viele Menschen, mit denen ich gar nicht mehr klarkomme. Es gibt vielleicht ein, zwei so Sachen, die triggern mich, aber wenn ich in dem Moment schon mal großzügig bin, dann kann ich ganz schnell die ganzen Stärken dahinter entdecken. Ich glaube, das ist es auch, was das Ganze, wir haben eben so gesagt, es war dann ein Retreat. Es ist natürlich an sich kein offizieller Retreat, aber ich glaube, wenn man sich in einer Gruppe befindet, wo alle Menschen sich gegenseitig so annehmen, dann macht das was mit dir.
Ich glaube, wenn wir es wirklich lernen, uns mit offenem Herzen zu begegnen, das ist ja das Ding. Also zu mir kamen Leute und haben sich mir geöffnet, haben mir von ihren Problemen erzählt, alte Traumata, Geschichten über ihre Eltern, krasse Schicksale. Und wenn du das hörst, dann kannst du diesen Menschen ja gar nicht mehr böse sein oder sie nicht mögen. Das geht ja gar nicht mehr. Plötzlich siehst du, da ist ein Schicksal dahinter, was eigentlich herzerweichend ist. Und das können wir auch mit nach Hause nehmen. Also wenn wir Leute doof finden oder jemand einer Supermarktkasse total unhöflich ist, wir wissen nicht, was die Person an dem Morgen erlebt hat. Ja, und das können wir voll mitnehmen.
Ja, bevor wir uns jetzt hier zu sehr in diesem Thema verlieren, das kommt nämlich, glaube ich, gleich auch nochmal auf, hören wir uns mal den nächsten O-Ton an, und zwar von Daniel.
Ich glaube, bei mir war so der krasseste Moment, würde ich sagen, als wir die erste Nacht auf Deck geschlafen haben, draußen und am Sternenhimmel, und mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie total vergessen hatte, dass wir erst an Tag 2 oder 3 waren. Und es hat sich schon da angefühlt, als wären wir irgendwie schon seit 2 Monaten im Mittelmeer unterwegs, hätten gesegelt, hätten cooles Wetter genossen, hätten auch mal Regen genossen. Dadurch, dass das Wetter die ganze Zeit umgeschlagen ist, hat man das Gefühl, man hat irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahreszeiten durchgemacht. Das war einfach mega, dass ich da schon das Gefühl hatte, einfach so eine lange Zeit auf dem Boot gewesen zu sein. Und hatte mich da so unglaublich dann auch auf die nächsten Tage gefreut, und es wurde definitiv noch geiler.
Ja, auch so ein netter Kerl, der mir so ans Herz gewachsen ist, der war bei mir an Bord. Und der ist so aufgetaut, ne? Und auch, dass er sich am Ende getraut hat, sein Feedback zu geben, haben ja nicht alle. Natürlich nicht, ne?
Wie ging dir das mit der Zeit? Er sagte, nach 2 Tagen fühlte sich das schon an, als ob er 2 Monate unterwegs war. Ich finde, die Zeit auf der Flottille, ich kann dazu kaum was sagen, weil einerseits waren es Jahre und andererseits nur Sekunden, die da vergangen sind. Wie würdest du das zusammenfassen?
Genau so. Ist ganz verrückt, ne? Also wir haben irgendwann mal zurückgedacht an den Moment, als wir eine Challenge gemacht haben. Ja, da gab es 3 Gruppen und die mussten Steine vom Ufer ans Boot holen. Und wir haben, und das war ein sehr intensiver Moment, weil es einfach 15 Minuten irre anstrengend für alle war. Und dann haben wir 2 Tage später dran gedacht. Und dann war es gleichzeitig Jahre her und gleichzeitig sehr nah. Also das kann man irgendwie nicht greifen, weil die Zeit an Bord immer intensiv ist. Ja, schwer zu greifen. Und es gibt sicherlich viele Forscher und bestimmt auch ganz viele Podcasts über das Phänomen Zeit. Und ich finde, an Bord zeigt sich das, Zeit ist irgendwie ein rein individuelles Empfinden. Und in der spirituellen Welt sagt man ja, es gibt gar keine Zeit. Also es gibt nur das Hier und Jetzt, alles andere ist Vorstellung. Und ich bin damit d'accord. Ich sage auch, ja, die Vergangenheit existiert nur in meinem Kopf, sie existiert aber nicht in echt. Genau wie die Zukunft. Finde ich auch total spannend. Und deshalb, weil es nur eine Vorstellung ist, die mit Emotionen verbunden ist, können wir sie eigentlich nicht richtig verknüpfen mit der Realität. Oder ist das so abgedreht?
Das ist ziemlich abgedreht, aber irgendwie macht es dann doch so ein bisschen Sinn für mich, jetzt wo ich das auch gerade so gespürt habe. Wie kommt das, dass wir in so abenteuerlichen Momenten die Zeit so verrückt spielt und im Alltag auf einmal irgendwie die Ursinn ergibt?
Wir haben so viele neue Sinneseindrücke auf so einer Tour, dass das Unterbewusstsein sie gar nicht verarbeiten kann. Und in den meisten Alltagen wiederholt sich ja dann doch alles, ne? Und auch da weißt du ja am Donnerstag nicht, was du am Montag gearbeitet hast. Ja, welchen Stempel du da wohin gesetzt hast, um die Akte irgendwo hinzuordnen. Um es überspitzt zu sagen, wenn man halt so einen sehr eintönigen 9-to-5-Job hat.
Oh ja, 2 Fragen. Erstens, wie verarbeitet man eine solche Woche oder ein Abenteuer richtig?
Keine Ahnung. Ich verarbeite nicht aktiv. Ich lasse es geschehen und ich weiß, dass mein Unterbewusstsein mit meinem Leben soweit klarkommt. Es gibt auch Ausfälle, wo ich mein Leben nicht so geil finde. Aber ich verarbeite nie aktiv. Also ich setze mich jetzt nicht hin und lasse das Revue passieren oder meditiere über die Vergangenheit. Ganz und gar nicht, sondern wenn ich meditiere, versuche ich ja ins Hier und Jetzt zu kommen. Und alles andere, bin ich mir sehr sicher, schafft unsere Natur, also Körper und Unterbewusstsein, von alleine. Und wenn nicht und du läufst aus der Balance heraus, dann brauchst du entweder externe Hilfe durch Psychologen, Psychologinnen oder Meditation oder was auch immer. Aber normal würde ich sagen, kommen wir damit klar.
Ich habe fast das Gefühl, das war zu intensiv die Zeit. Ich glaube, was helfen würde, wäre, wenn man zwischendrin immer mal so 1-2 Stunden hat, in denen nichts passiert, in denen man mal so da sitzt. Und
hast du den nicht genommen?
Oh, das fällt mir total schwer. Also ehrlicherweise nicht, nee.
Ich habe mich immer wieder rausgenommen und habe mich vorne hingesetzt.
Ja.
Ganz allein, ne? Und habe einfach nur das Meer angeguckt und hatte zum Glück auch volles Vertrauen in meine Crew. Und in den Autopiloten, je nachdem. dass ich da vorne schon lange sitzen konnte und einfach, ja, einfach nur dann da sitze und auch versuche nicht nachzudenken, sondern einfach nur das Meer durch mich durchfließen lasse oder so.
Ja, das fällt mir total schwer. Und ich muss auch sagen, wenn ich dann da vorne sitze und ich weiß, was da alles für tolle Leute an Bord sind, die ich gerade kennengelernt habe, oder zum Beispiel, als ich den einen Tag bei euch an Bord war, habe ich gedacht, oh, wie cool wäre das, wenn Tim jetzt noch nach vorne kommt und wir den Moment teilen können. Und dann ist es eigentlich schon wieder der nächste intensive Eindruck, der entsteht, wenn wir da zu zweit in diesem Moment sind, statt das alleine. Also es ist mir tatsächlich sehr schwer gefallen und ehrlicherweise ist es fast nicht passiert. Eher so, dass ich mir mit einzelnen Leuten kleine Momente geschaffen habe.
Aber fühlst du dich jetzt nicht in der Balance?
Mental? Doch, ich fühle mich schon in der Balance, aber ich hab das Gefühl, dass die Erinnerungen an diese eine Woche nicht sortiert sind und nicht so greifbar sind, sondern es ist so wild, durcheinander. Und irgendwie habe ich die Befürchtung, dass ich, wenn ich das nicht irgendwie auch, also wenn es so unsortiert ist, dass ganz viel davon auch wieder verloren geht.
Mhm. Kennst du die spirituelle Fangfrage? Was ist der schönste Moment in deinem Leben?
Wieso Fangfrage?
Beantworte mal.
Also ich würde jetzt
natürlich
sagen...
Natürlich deine Hochzeit.
Ja, wirklich. Ja,
genau. Ich stelle die Frage nochmal und hörst genau zu, ja? Was ist der schönste Moment in deinem Leben?
Wahrscheinlich willst du das ja jetzt sagen,
genau,
ne?
Genau.
Ja, stimmt.
Ich finde, das ist eine total wichtige Frage für uns alle. Und da komme ich nochmal auf die Zeit zurück. Es gibt halt nur diesen Moment. Und ich weiß, das ist ein total abgelutschter spiritueller Käse für viele. Und dennoch schaffen wir es nicht, das hinzukriegen, zu sehen, es gibt nur diesen Moment. Und die Flottille, die ist vorbei. Und wenn du sagst, was ist der schönste Moment in deinem Leben? Naja, jetzt. Ist doch geil, ey. Wo wollen wir denn jetzt noch hin?
Ja, stimmt. Es ist besser als an irgendeinem Moment in der Vergangenheit zu kleben und zu sagen, besser wird es nicht mehr, ne?
Ja.
Ja.
Nee, wirklich. Und ja, genau. Aber
oder auf die Zukunft zu warten.
Auch das, genau.
Wenn ich Großvater werde, das wird der schönste Moment in meinem Leben sein.
Oh, wenn ich endlich in Rente gehe. Scheiße, ich muss mal langsam in die Rentenkasse einzahlen.
Wo wir gerade von sprechen. Nee, die zweite Frage, die ich noch bereit hatte. Du hast gerade so ein bisschen angefangen, so dass auf dem Meer ist es ein anderes Leben. Und das hattest du ganz am Anfang auch gesagt. Wenn wir jetzt ablegen, das ist eine andere Welt, in der wir sind, wenn wir auf dem Wasser sind. Kannst du das versuchen, in Worte zu fassen? Was erwartet Menschen, die auf einmal nicht nur mal kurz aufs Wasser gehen, sondern sich wirklich für längere Zeit aufs Wasser begeben?
Ich glaube, es hat ganz viel mit unserem Körper zu tun, weil wir den festen physischen Halt des Festlandes hinter uns lassen und nur noch in Bewegung sind. Es bewegt sich auf dem Wasser halt alles. Und dadurch kriegt, glaube ich, der Körper und das ganze Körperempfinden eine neue Dimension. Das heißt, du hast nicht mehr festen Boden unter den Füßen und musst dann gucken, wie du ohne festen Boden unter den Füßen im wahrsten Sinne mental klarkommst. Und wenn du dann, und es wurde übrigens niemand auch seekrank, das war auch schön. Niemand war seekrank auf allen drei Booten und das ist natürlich Gold wert. Das heißt, du kannst mit einem gesunden Körper und einem gesunden Geist gucken, wie funktionierst du ohne festen Boden unter den Füßen. Und dann kommen einfach neue Synapsen zusammen im Gehirn irgendwie. Intensivere, neue, es sind ja lauter neue erste Lebensmomente für viele gewesen. Segeln im Regen, liebe ich. Als es da runtergeballert hat, wir sind durch ein Gewitter gesegelt, hört sich gefährlich an, ist es aber eigentlich gar nicht. Und der erste große Segelmoment, wo das Boot so richtig gekränkt ist, ja, waren ja für viele erste Lebensmomente. Und das ist dann halt
die Kleinkind. Nachts ins Wasser springen, in den Leuchtplankton
baden. Ja, Wahnsinn, Leuchtplankton, unfassbar. All diese Momente, und das ist wie ein Kleinkind, was zum ersten Mal erlebt, was eine Pfütze bedeutet. Ja? Und kann Stunden sich mit dieser Pfütze auseinandersetzen, weil es so toll ist. Und das Gleiche erleben wir draußen auf dem Meer. Und bei mir ist es so, obwohl ich so viel gesegelt bin, ist es für mich trotzdem jedes Mal noch, boah, irre intensiv.
Ja, und ich glaube, dadurch, dass man diesen festen Boden, das muss ja wirklich auch sinnbildlich verstehen. Also ich habe so das Gefühl, all das, was man vorher so unter Kontrolle hatte, auch emotional, dieses emotionale Gerüst, in dem man sich bewegt, auch die Person, die man glaubt zu sein, das hatten wir am Anfang schon angesprochen, all das gerät auf einmal ins Wanken und es ist nichts mehr, was einen noch hält. Und das kann, also habe ich schon das Gefühl, dass das bei ganz vielen,
ja,
ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen verunsichernd, aber auch befreiend, mhm, so ein ganz wilder Mix aus Emotionen.
Ja, auslöst. Alles neu.
Ja, da sind wir wieder beim Retreat. Also du sagst es schon, es hat so eine Persönlichkeitsentwicklungskomponente. Da hören wir aber gleich noch ein, zwei Stimmen zu. Jetzt erstmal hören wir eine Stimme, die euch spätestens jetzt ziemlich bekannt sein soll. Und zwar Skipper Tim, der, der vielleicht ganz gut beschreibt, warum er sich manchmal vorne an den Bug setzen und der Crew voll vertrauen konnte.
Erstmal für mich als Skipper ist es total schön zu segeln und meine Begeisterung an die Crew weiterzugeben, an alle von euch. Und das ist ganz toll, wenn der Moment kommt, wenn diejenigen, die noch nicht richtig segeln können, wenn ihr plötzlich am Steuer steht und ihr merkt, wie das Ding funktioniert. Da kommt der Wind rein, das Boot bewegt sich. Es sind ja, keine Ahnung, 10 Tonnen, die wir nur durch Wind vorwärts bewegen. Und plötzlich, und gerade bei dir, Johann, hatte ich das, warst du voll drin. Du hast es so gespürt. Hey, das ist Segeln. Und du warst so richtig weg. Du warst nur noch du und das Boot und die Welt. Und ich glaube, dein Kopf war komplett leer. Und das war, ey, das ist geil. Und deshalb machen wir das. Danke.
Genau so. Hätte man nicht besser sagen können, richtig?
Werbung.
Weihnachten steht vor der Tür. Und damit, wie jedes Jahr, die Frage, was soll ich verschenken? Sucht ihr Geschenke für jemanden, der oder die das Meer liebt? Dann habe ich eine Idee für euch. Wie wäre es mit dem Buch Ein Leben für den Ozean? Viele von euch werden es schon kennen. Es ist ein Buch, das wir nicht nur für Menschen geschrieben haben, die die absoluten Leseratten sind, sondern wir haben es extra so gestaltet, dass es ganz viele Menschen mitnimmt. Es erzählt 10 Geschichten über die Helden der Meere. Und das sind dann nicht nur Textwüsten, sondern ganz viele Bilder von preisgekrönten Fotografen und Fotografinnen. Illustrationen lockern das Ganze auf und laden direkt nach dem Auspacken des Geschenks schon mal zum Schmökern ein. Und ich bin sicher, danach werden viele Lust haben, in einer ruhigen Minute nochmal tiefer abzutauchen. Dieses Buch findet ihr auf der Website www.einlebenfuerdenozean.de, immer mit einem Minus dazwischen und das Für wird natürlich mit UE geschrieben, oder ihr googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean oder nach Helden der Meere. In beiden Fällen kommt das Buch relativ weit oben in den Vorschlägen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest mit Geschenken, die einen Hauch von Salzwasser unter den Weihnachtsbaum wehen.
Wann ist der richtige Moment, das Boot an unerfahrene Segler und Seglerinnen abzugeben?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist ein Gefühlsding. Ich habe zum Beispiel am zweiten Tag haben wir angelegt, haben uns ins Päckchen gelegt. Also das heißt, wir hatten 3 Boote, die werden dann nebeneinander gelegt und verbunden miteinander. Und da habe ich meinen Co-Skipper machen lassen. Habe gesagt, komm, mach du das. Du kriegst das hin. Wir legen uns neben Lukas Boot in dem Fall an sein Steuerbord und kriegst du hin, mach du. Und wir hatten noch nicht angelegt, da bin ich schon ins Wasser gesprungen und habe die Landleine rüber geschwommen. Einfach um ihm zu zeigen, ich habe totales Vertrauen. Und das war, glaube ich, der wichtigste Punkt für ihn, dass er dann erkannt hat, scheiße, jetzt bin ich alleine an Bord, ich bin jetzt hier der Chef an Bord, ich muss das Ding wuppen. Und hat er. Und das ist gut. Und ich wusste, das kriegt er natürlich hin. Und was soll schon passieren? Wir hatten keinen Wind, wir hatten alle Fender draußen. Also wir hatten 8 Fender auf der Seite und das andere Boot auch. Kann im Grunde nicht viel passieren. Und der Anker saß. Und dennoch war das Symbol für ihn wichtig. Skipper springt von Bord. Und dann spürst du das so und weißt, ja, dann macht man das. Und bei anderen weiß ich genau, wir hatten ja 2 Steuerräder auf jedem Boot. Wenn ich die ans Steuer lasse, habe ich natürlich eine ständig zuckende Hand am anderen Steuer, die dann eingreifen möchte. Und dann gucke ich einfach, wie es geht. Und sag dann auch oft, lass mich mal steuern. Halt du einfach nur deine Hand auf dein Steuer und guck, wie ich das Boot bewege, dass die dann lernen. Und ja, das ist so ein Prozess einfach, ne?
Glaubst du, dass alle Leute sich damit wohlgefühlt haben, auf einmal so ein hunderttausende Euro teure Yacht, 10 Meter lang, 10 Tonnen oder was so ein Ding hat, riesigen Segeln, teilweise ja auch echt Druck in den Segeln. Also das finde ich schon eine große Verantwortung, die man auf einmal nimmt. Und plus noch 7, 8 Menschenleben darauf. Hast du das Gefühl, dass es da einige Leute gab, denen das schwer gefallen ist, diese Verantwortung zu übernehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, wir sind versichert. Ja, es sind echt große Boote gewesen. Also ich hatte 49 Fuß, das sind ja immerhin 14 Meter. Das stampft schon gut durch eine schwere See, das muss man sagen. Und es kann eigentlich nicht viel passieren. Also ich habe nie jemanden überreden müssen, ans Steuer zu gehen. Und viele hatten auch echt Manschetten, gerade bei viel Wind. Aber das ist in Ordnung. Und die haben es dann trotzdem gemacht. Und ich habe dann halt gesagt, übernimm nur Steuer, ich habe ja das andere Steuer. Es kann nichts passieren. Und dann hatten wir zum Beispiel Sinja an Bord, die nicht viel Segelerfahrung hatte. Und die hat sich dann getraut. Und dann siehst du eben plötzlich, wie das, wie die Augen sich öffnen, wo du merkst, die hat gerade 10 Tonnen in der Hand mit dem Wind und steuert das Ding. Und zwar korrekt, gut. Steuert das gut. Hält den Kurs. Super. Wie schön. Und alle waren mal am Steuer, in allen Bedingungen. Und wenn die eben sehen, okay, der oder die traut sich, ja, dann ist auch vielleicht ein bisschen Peer Pressure dabei, muss ich mich eben auch trauen. Aber ist doch super.
Ja, voll. Und damit sind wir jetzt bei den geilen Segelmomenten und da hören wir mal, was Feli zu berichten hat.
Vor ungefähr 2 Tagen hat es richtig gekachelt und wir haben die Segel hochgemacht und Chris, du standst am Steuer, bist hart in den Wind gesegelt oder hart am Wind gesegelt und hattest so ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Das eine Bein wurde immer länger, das andere immer kürzer, weil wir immer mehr gekränkt sind. Und da habe ich pure Freude gesehen in den Augen. Das war richtig, richtig cool. Dann habe ich übernommen und wir haben da, sind da irgendwie 9 Knoten gesegelt. Also das war richtig cool. Es hat gekachelt, es war richtiges Segeln, hat richtig Bock gemacht. Das war ein richtig, richtig cooler Moment.
Nimm uns mal mit in deinen seglerisch tollsten Moment dieser Flottille.
Vielleicht war es ganz am Anfang, auslaufen aus dem Hafen, nur Motoren, ne? Wir hatten ja keinen Wind am Anfang und dann einfach diese Art Kanal runter Motoren und ich merke so wieder dieses Gefühl, ich bin auf dem Wasser, ich weiß, was ich tue, es kommt alles wieder zurück, weiß relativ schnell, wie so ein Boot reagiert, was für ein Wendekreis das hat und so. Und dann merke ich wieder, obwohl es nicht unter Segeln war, ne, merke ich wieder, hier bin ich richtig. Ich gehe aufs Wasser und denke so, boah, ja, da gehöre ich hin.
Sehr geil. Und ich habe dann ja tatsächlich auch meinen Lieblingsmoment beim Segeln in dieser Runde beschrieben. Und deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal, sondern wir hören da direkt mal rein. Also bei mir gab es 2 Momente, die mir jetzt sofort einfallen. Und der erste Moment, der hatte eher mit dem Meer und der Welt um uns herum zu tun. Und das war gestern, als wir zurückgesegelt sind und es so richtig, richtig doll geregnet hat. Wir aber trotzdem genug Wind hatten, um stabil mit richtig gut Speed irgendwie übers Meer zu fliegen, gefühlt mit dem Boot. Und ich weiß noch, ich stand da am Steuer und hatte so das Schiff in der Hand und drumrum die Naturgewalten, manchmal donnerte und blitzte es und dann fing es immer stärker an zu regnen und es wurde immer stärker und ihr wisst ja, wie die Wasseroberfläche dann aussieht, ihr habt das jetzt alle selber erlebt, wie die Tropfen da reinprasseln und wieder so ein kleines Stückchen raushüpfen und es gibt dem Meer so eine ganz neue Oberfläche und die sieht so ganz mattiert und aus und der Regen prasselte mir ins Gesicht und irgendwie fühlte ich mich da so mit der ganzen Umwelt verbunden, da ist richtig das Glück so übergeschäumt und ich hatte so ein paar Tränen in den Augen und dachte einfach so, wow, Hammer, einfach so die Natur erleben zu können, unfassbar. Und ein zweiter Moment, der war gestern Abend, als diese Party dann auf dem Boot war und ich so geguckt habe, all diese Gesichter, die ich am ersten Tag, viele davon ja zum ersten Mal gesehen habe und viele kannten sich gar nicht, ganz viele sind alleine hergekommen mit all ihren vorfreudigen Erwartungen, aber auch mit den Ängsten, die sie mitgebracht haben. Wie wird das hier wohl so werden? Und gestern habe ich mir das so angeschaut und habe gesehen, dass diese ganzen Ängste und Befürchtungen wie weggefegt waren. Und auf einmal waren das keine Unbekannten mehr, die da beieinander standen, sondern das waren alles Freunde und Vertraute. Überall gab es Deep Talk, die Menschen lagen sich in den Armen, da hat sich niemand unwohl gefühlt miteinander oder voreinander, sondern alle haben eher gemeint, boah ey, das ist ja so krass hier, man kann sich total angenommen fühlen und genau das habe ich gesehen, wenn ich da kurz innegehalten habe und um mich herum beobachtet habe, wie das so passiert ist. Und letztendlich fühle ich mich da ja auch ein Stück weit für verantwortlich, was hier passiert. Wir hatten hier die Idee, sowas anzubieten, und natürlich war die Vision, dass es etwas total Schönes wird. Und das, was ich da ja gesehen habe, das höre ich jetzt in euren Geschichten. Und ja, bin die ganze Zeit kurz davor, dass ich hier ein paar Tränchen verliere, weil ich das mich so berührt und das so wunderschön finde, was ihr gerade hier auch wieder für Momente teilt, und dass es geklappt hat, dass diese Einladung befolgt wurde und am Ende euch nicht enttäuscht hat oder irgendwie so ein Durchschnittsurlaub war, sondern irgendwie was ist, wo ich tatsächlich euch abkaufe, dass das was ganz Besonderes ist, was sich hier zwischen uns entwickelt hat. Und das ist etwas, was mich unglaublich glücklich macht.
Bei mir war es so, als wir dann am Freitag angelegt haben und am Samstag das Boot verlassen haben, war ich so überfüllt, also ich war nicht nur erfüllt, ich war überfüllt, dass ich, während ihr alle im Café saßt, bin ich die Straße runtergegangen, habe mich komplett ausgeheult. Das war echt krass. Ich kam, also das ist sicherlich auch eine Art Verarbeitungsprozess, also ich finde, Tränen sind immer gut. Ich war eine halbe Stunde bestimmt weg und habe einfach nur geheult. Irgendwie vor, keine Ahnung, vor Glück und Liebe und Erfüllung, und es war so viel, dass ich es nicht halten konnte, ne?
Crazy. Mhm.
Hatte ich in der Form auch erst sehr, sehr selten.
Hm. Ja, sollen wir nochmal über die Party sprechen?
Über die Party?
Ja, gerne. Das war ja völlig crazy. Es war eigentlich nur auf allen Schiffen, also auf eurem war das Wasser alle. Und wir haben eigentlich gesagt, wir kommen nur zum Duschen rüber. Und dieses Duschen sollte 9 Stunden anhalten. Ja, also Wahnsinn. Wir haben nicht geduscht, sondern alle haben schon abgeduscht und dann wurde gefeiert. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, da hat sich so viel in Ekstase verwandelt, was irgendwie sich da aufgebaut hatte.
Ja, total. Und ich finde übrigens auch das Schöne, dass wir beide ja keinen Alkohol trinken. Und einfach auch bei dir zu sehen, wie wir voll abfeiern können, ohne zu trinken. Und das finde ich so wertvoll. Und ich bin froh, dass ich einen Freund wie dich habe, der das so hält wie ich. Mhm. Dass ich da nicht immer der Einzige zu sein, der nicht trinkt, ist dann irgendwie doof, ne? Oder aber zu zweit.
Ja.
Und viele kriegen das ja auch gar nicht mit, dass ich nicht trinke. Die denken halt, dadurch, dass sie selber so betrunken sind, dass alle um sich herum betrunken sind.
Ja.
Und das ist für mich total schön gewesen, eben dich auch zu sehen, Vollgas geben, 17-jährigen Humor rauslassen und gleichzeitig natürlich auch eine Minute später wieder ein vernünftiges Gespräch zu führen, ein tiefes Gespräch zu führen. Hm. Fand ich toll.
Und also man muss natürlich sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir hier eine Abstinenzflottille gemacht haben.
Nee, klar.
Die Leute, die Lust hatten zu trinken, die haben es getan. Und ich würde sogar sagen, es wurde relativ häufig angestoßen.
Ja.
Aber ich erinnere mich an keine Absturz, wo man auf einmal dachte, boah, die Person kann ja gar nicht mehr. Oder das wird jetzt hier gefährlich auf dem
Überhaupt
Wasser
nicht.
Oder sonst was. Und das geht mir ganz häufig so, dass ich als nüchterne Person es dann total anstrengend finde, mit diesen Leuten, die so betrunken sind, dass die Gespräche irgendwie total eindimensional werden und eigentlich einem gar nichts mehr gibt. Irgendwie diesen Punkt hat das nie erreicht, sondern es war die ganze Zeit Verbindung möglich und also das war cool. Und da gab es eben auch diesen Moment, wo ich dann einfach da stand, oder ich glaube, wir standen zusammen da, und du hast gesagt, ey, schau dir an, was hier gerade passiert. Mhm. Und man guckt sich um und sieht so diese unterschiedlichen Handlungsstränge, die da passieren. Leute, die da zusammenstehen und sich ihre Lieblingsparty-Songs zeigen und die anderen nochmal animieren.
Liebespaare, die entstehen, muss man auch
Liebespaare,
sagen.
Liebespaare, ne? Die entstehen. Ja,
wo eventuell sogar eine Zukunft entstehen könnte.
Who knows, aber die auf jeden Fall in diesem Moment, und das war ja das Einzige, was es in diesem Moment gab, der schönste Moment des Lebens.
Genau.
Den haben sie da zu zweit genossen und sind nach vorne verschwunden und standen einfach am Bug auf Deck und haben diesen Moment für sich genossen. Dann gab es Leute, die haben andere animiert, um jetzt bei ihren liebsten Partysongs auch noch alles zu geben. In einer anderen Ecke saßen die Leute und haben irgendwie schön, wild diskutiert. Boah, das war so geil, da einfach in dem Moment innezuhalten, sich das anzuschauen.
Und ein wichtiger Moment ist eben auch, dass die alle deinetwegen da sind, ne? Also ohne die Heldinnen der Meere würde das nicht passieren.
Ja, das stimmt. Also ich meine, natürlich würden auch ohne mich Flottillen stattfinden, wo sowas passieren kann. Aber in diesem einen Moment muss ich wirklich sagen, dieses Mal ist es jetzt wegen mir.
Ja,
und das wegen dieses Podcasts.
Dich, ja, und das für dich sicherlich auch wahnsinnig schwer anzunehmen, zu sagen, oh Gott, hier sind gerade über 20 Leute, die meinetwegen hier sind, die meinetwegen eine unfassbar wichtige, wertvolle Zeit haben.
Also ich glaube ja nicht, dass sie wegen mir da sind, sondern ich glaube, sie sind wegen des Podcasts da, den ich mache, der ihnen gefällt. Und ich glaube auch wegen der Community, weil die sagen, cool, ich will mit anderen Leuten, die sich dieses Thema so toll finden. Zum Glück sind die nicht wegen mir da, weil die mit mir segeln wollen. Das wäre unfassbar anstrengend für mich.
Das stimmt schon. Es ist wegen deines, nennen wir es, künstlerischen Ausdrucks.
Ja.
Das ist ein Podcast ja auch.
Das
dafür sind
da,
die da.
So kann man sagen, genau. Und das, wir können jetzt mal eine Frage aus der Q&A-Runde, die am Ende folgen wird, vorwegnehmen. Und zwar hat die unser Flottillenführer Lux eingereicht und hat geschrieben, warum ist deine Community eigentlich so cool und tiefenentspannt? Und ja, tatsächlich muss ich euch zu Hause einfach ein Kompliment machen. Ne? Das ist jedes einzelne Mal so bei Community-Events, dass ich sagen muss, die Leute, ich lieb's. Die sind so gut drauf. Die sind so unfassbar unterschiedlich und dennoch von derselben Sache begeistert. Und ich glaube, wir teilen recht ähnliche Werte. Also ich meine so diese moralischen Werte. Vielleicht haben die einen anderen einen starken Wert für Sicherheit, die andere für Freiheit und sind da sehr unterschiedlich. Aber in diesem, wie verhalten wir uns miteinander und der Natur gegenüber, sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander. Einfach dadurch, dass, ey, ich meine diesen Podcast, das sind tiefgreifende Gespräche, die man sich anhört, die lange dauern. Menschen, die darauf Bock haben, sind, glaube ich, Leute, die mögen Tiefgang.
Und unbedingt. Und die sind auch eher alternativ.
Ja.
Ja, wenn du jetzt einen Podcast hast über börsennotierte Unternehmen, dann sind die sicherlich weniger alternativ.
Ja.
Und dann hast du eine andere Stimmung.
Ja.
CDU raus.
Ey, man muss aufpassen. Also es gibt in allen Parteien, vielleicht nicht in allen, aber in allen demokratischen Parteien sehr vernünftige Menschen.
Absolut.
Und ich glaube, es gibt auch konservative Menschen, die diese Werte grundsätzlich doch auch teilen können.
Ja, sicherlich gibt es eine Schnittmenge. Aber wir sind auch kein politischer Podcast, oder du?
Ja, deshalb, vielleicht.
Lassen wir das einfach, schneiden wir das alles immer alles raus.
Das würde ich auch sagen. Eine weitere Perspektive, die wir uns noch anhören können von einem richtig schönen Moment, kommt jetzt von Ilia.
Also ich denke gerne an den Moment zurück, als wir, so lugen jetzt der zweite Abend oder dritte Abend, waren wir unter Deck mit der Crew und Robin war noch dabei und wir haben so ein bisschen ganz entspannt Musik gehört und plötzlich hat Tim die Idee aufgebracht, komm, jeder zeigt mal seinen Lieblingssong und dann haben wir es noch ein bisschen erweitert und erzählt auch eine Geschichte dazu und es war so der Moment, würde ich sagen, es war mit Abstand der emotionalste Abend, hat dazu geführt, dass einige Tränen geflossen sind und dann denke ich gern zurück, es war ein schöner Abend, weil er auch vor allem, weil es noch relativ am Anfang war, uns in der Crew sehr verbunden hat und man hat direkt eine andere Sicht auf die Person gehabt und viel mehr mit der Person verbunden und das war echt schön. Ja.
Ja, das war ein super Moment. Das war so intensiv, weil eben wir alle haben unsere Geschichten. Ne, wir alle haben unseren Rucksack mit ganz schön schweren Steinen drin und da wurden Geschichten an dem Abend erzählt, die waren wirklich für mich überraschend. Wie tief, oder sagen wir mal, um in dem Bild zu bleiben, wie schwer Steine von vielen sind, was du denen nicht ansiehst. Und ich habe Ich schwöre von Udo Lindenberg gespielt, weil mich das immer meinen jüngeren Bruder erinnert und auch krass. Einfach wahnsinnig tiefe Gefühle, tiefe Liebe, tiefe Verluste.
Die ihr miteinander geteilt habt.
Ja, und wo ich auch sagen würde, das ist auch für euch da draußen mal eine Idee, wenn ihr mit mehreren Leuten zusammensitzt, erzählt doch mal durch ein Lied eine Geschichte, die euch echt bewegt. Um einfach mal, weil ich weiß häufig, wie oberflächlich unser Leben abläuft. Und echt was von sich und von seinem Herzen zu teilen, das ist so wertvoll. Und so bereichernd und irgendwie auch reinigend, ne?
Ja, und das Verrückte ist ja, wenn sich erste Leute trauen, was von sich preiszugeben, dann ist es häufig so, dass andere hinterhergehen und sagen, ey, jetzt erzähle ich auch was von mir.
Ja.
Und wie das Miteinander verändert, wenn man auf einmal von den Steinen der anderen Menschen weiß, wenn man einfach weiß, ey, die Person, die ist jetzt hier nicht mit hochgezogenen Mauern und hinter einem fetten Schild, um sich vor allem außen zu schützen, sondern zeigt sich verletzlich, zeigt sich echt, zeigt sich authentisch. wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht viel zu abgespaced klingen, aber dann kann man doch gar nicht anders, als diese Menschen ins Herz zu schließen und
ganz genau.
Eine Form von Liebe zu empfinden. Einfach zu Liebe von einem Menschen zu einem anderen.
Mhm. Und gerade, und das geht uns allen so, manchmal sieht man Leute, nein, immer sieht man Leute und man hat sofort ein Urteil. Mag ich nicht. Oder ist eine graue Maus, mäuserig, was auch immer, erkenne ich gar nicht als, also kommt gar nicht bei mir an. Und gerade bei Leuten, wo du eher so einen negativen, diesen First Blink, ne, diesen allerersten Eindruck hast, wo du denkst, ah, nicht so ganz mein Fall. Und dann öffnet so eine Person sich und erzählt ihr Schicksal durch ein Lied und weint dabei, wo du denkst, was bin ich eigentlich für ein Arsch, dass ich diese Person verurteilt habe.
Mhm.
Und an diesen ersten Augenblick ernsthaft geglaubt habe, dass da eine Wahrheit hintersteckt. Tut's halt nie.
Ja, ja. Und ja, wie das sich anfühlt, wenn man sich angenommen fühlen kann, hören wir von Dana.
Mhm.
Also ich kam halt von zu Hause aus Deutschland, aus so einem Hamsterrad, aus so einem täglichen Struggle und auch mit mir selbst. Und irgendwie konnte ich hier, also ich hatte das Gefühl, ich bin hier, kann hier wieder ich sein. So, und wurde so angenommen und konnte halt einfach auch alles rauslassen, was irgendwie so von gut bis schlecht. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ganz schön anstrengend gewesen zwischendrin. Aber es wurde trotzdem angenommen und respektiert und auch man hat ein Feedback dazu gekriegt. Und dieser erste Abend mit den Liedern und den Geschichten, das war so eine tiefe Verbindung zu Menschen, die man eigentlich noch gar nicht kannte. Und man ist, also der eine hat sich geöffnet und dann kam der nächste und das hat sich irgendwie so mitgezogen. Und wir waren in so einem Flow, dass wir wirklich von früh bis spät so eine gute Zeit hatten und Gespräche, die also so tiefgründig waren, wie ich sie lange nicht hatte. Und ich hatte das Gefühl, das war eine richtige Entwicklungsreise. Also mich hat das irgendwie wirklich weitergebracht und ich bin super dankbar.
Ja, spannend. Und Dana ist auch wirklich eine ganz besondere Person, die einem auch ins Auge sticht durch ihre Art. Und sie sagte auch von gut bis schlecht. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Wer beurteilt denn das? Also für den einen ist das gut, für die nächste ist das schlecht und umgekehrt. Und was ist denn gut und schlecht? Und davon sich ein bisschen zu befreien, dieses ständige, oh, der Monkey Mind, der immer sagt, das ist gut, das ist schlecht, der ist nett, der ist doof, wird eventuell weiter passieren, aber das nicht mehr so ernst zu nehmen.
Hm.
Und zu sehen, ich bin okay. Ich bin okay in der Gemeinschaft, ich bin mit mir okay, ich bin auf See okay. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele geschafft und gelernt und das ist unendlich wertvoll.
Hm. Ja, gerade diese Großzügigkeit nicht nur gegenüber anderen zu interpretieren,
absolut,
ja, sondern sich selbst gegenüber, sich selbst anzunehmen, was vielleicht die schwierigste aller Aufgaben ist.
Ja, voll. Ja, also sich selbst zu mögen ist wahrscheinlich die Hauptherausforderung, die wir Menschen miteinander haben, füreinander mit uns haben. Also sich selbst zu mögen ist sowas von verboten da draußen, weil sonst bist du ja selbstverliebt, angeberisch, narzisstisch, ich weiß nicht was alles. Stimmt auf einer Seite auch. Gleichzeitig, wenn du dich selbst hasst, sagt ja keiner was. Ist ja völlig normal, ne? Tun ja alle.
Muss ja, ne?
Ja, genau. Deshalb ein bisschen mehr in die Balance kommen. Man muss ja auch nicht selbstverliebt sein, ist ja auch nicht gut. Aber etwas mehr in die Balance kommen, zu sagen, doch, ich bin okay.
Hm.
Und das ist wirklich, und zum Beispiel mal eine tolle spirituelle Übung. Geh ins Bad, guck in den Spiegel und sage in den Spiegel, ich liebe dich. Allen Ernstes, spür das mal. Also könnt ihr da draußen mal probieren. Sagt mal zum Spiegel, ich liebe dich. Wie verboten es ist, das laut auszusprechen und zu empfinden. Ja, Mitgefühl mit sich selbst und mit den ganzen Macken, die wir alle haben. Und wir kennen ja unsere eigenen Macken am besten. Die ganze Scham des Lebens, die mitspielt, die ganzen Scheißsituationen, das alles. Alles beiseite und sag einfach nur in diesem Moment, ich liebe dich. In den Spiegel zu dir selbst. Wahnsinnig schön.
Das hört sich jetzt alles so toll an, was wir da erleben. Und ich glaube, das war es auch für die allermeisten. Glaubst du, dass es auch Menschen gibt, denen es, wo das nach hinten losgeht, wo dieses, alle öffnen sich und kriegen eine Verbindung hin, aber die schaffen das nicht, sich selbst gegenüber großzügig zu sein und fühlen sich dadurch vielleicht noch mehr abgegrenzt?
ich glaube auch auf spirituellen Seminaren besteht immer die Gefahr, dass sowas passiert. Und gleichzeitig gibt es auch immer die Möglichkeit, dass du trotzdem viel mitnimmst, dass vielleicht beides passiert.
Hm.
Und in dem Fall, zumindest bei mir an Bord, würde ich nicht sagen, dass jemand sich abgehängt fühlte oder nicht mitkam mit dieser wirklich offenen, liebenden Energie. Und wem es vielleicht nicht so ging, der oder die hat sich dann schon weit vorher rausgezogen und hatte gar nicht die Möglichkeit für sich eröffnet, eine persönliche Entwicklung durchzulaufen.
Hm. Was ja auch nicht so angekündigt war. Wir wollten ja einfach nur zusammen segeln gehen.
Ja, genau.
Ja, ich würde am liebsten gleich noch die nächste Stimme dazu hören. Sinja, finde ich, hat dazu auch was Tolles erzählt.
Ich fand es auch großartig, wie Tim uns so ein bisschen, ja, nicht wirklich an die Hand genommen hat, aber uns sehr viel vertraut hat und unser Selbstvertrauen dadurch auch gestärkt hat. Also bei mir war es zumindest. Also dass er gesagt hat, stell dich doch einfach mal ans Steuer und mach mal. Das fand ich ganz großartig. Und das hat auch zu Momenten bei mir geführt, wie wenn ich jetzt einen kleinen besonderen Moment von vielen nennen soll, als wir beim Sonnenaufgang saßen, so mit ein paar Leuten auf unserem Boot. Und ich hatte den Tag vorher schon mal einen Körper geübt. Ich habe seit meiner Kindheit keinen Körper mehr gemacht. Und dann am Aufgang, der wunderschön war, haben wir es dann vorne hingestellt und die anderen natürlich auch, die konnten das ja alle schon, mit dem Körper ins Meer gesprungen. Das fand ich, ein kleiner Mutausbruch. Hat Spaß gemacht.
Wie schön, oder?
Ja,
vom Bugkorb, ne? Das ist ja auch hoch. Das ist ja, keine Ahnung, 1,50 hoch oder so. Das ist ja nicht von der Heckschürze.
Ja.
Springt sie da ins Meer zum ersten Mal seit ihrer Kindheit. Toll.
Geil, oder? Man denkt so, es ist so eine kleine Geschichte. So, was ist das schon, Körper ins Meer machen? Bei all den Geschichten, die man hier sonst so hört. Aber wir beide mussten gerade so grinsen, die wir Sinja kennengelernt haben. Und einfach, ja, das sind die geilen Momente, oder? Wenn Leute so über sich hinauswachsen und es ist so egal, ob das ein Riesenabenteuer ist oder ein vermeintlich kleines. Wenn da, wo du gerade stehst, das für dich eine Überwindung ist und, wie schön hat sie jetzt gesagt, oder ein spontaner Mutausbruch.
Ja.
Und du diesen kleinen Mutausbruch hast und dem nachgibst und dich was traust, was du dich vorher nicht getraut hättest. Und dann am Tag danach oder ein paar Tage später mit einem Funkeln in den Augen da sitzt und das erzählen kannst und du stolz auf dich sein kannst und am Ende sagst, ey, ich bin mutiger geworden in dieser Zeit.
Ja, es gibt eine ganz tolle Formel für Mut. Mut ist Angst plus ein Schritt. Und das ist ganz toll. Und sie hatte Angst, da reinzuspringen und sie hat den Schritt gemacht. Und das ist Mut. Und Mut ist wie ein Muskel. Und wenn ich nur diese kleinen Schritte mache, das ist wie ein kleines Gewichtheben, irgendwann habe ich mehr Kraft. Und dieser Mutmuskel ist gestärkt. Und bei ihr war das ja voll so. Also, die ist aufgeblüht. Ja, die ist eine völlig, auch sie ist jetzt hier nach der Flottille immer noch bei uns. Wenn ich sie sehe, wie glücklich sie ist, wie sie strahlt. Ja, voll schön.
Ja, mega. Ja. Hast du noch weitere Mutausbrüche beobachtet?
Ich glaube ganz häufig, wenn Leute sich vor anderen, vor allem vor vielen anderen, wirklich geöffnet haben und gesagt haben, das und das bewegt mich. Allein diese Geschichte mit den Liedern, ja, wo Geschichten hochkamen, wo ganz viel auch geweint wurde oder sei es nur, für schüchterne Menschen einen Witz vor den anderen zu erzählen, ist ja ein Riesenschritt. Und das gab es ganz viel. Oder
hattest du auch einen spontanen Mutausbruch?
Ja. Oh, den kann ich hier, glaube ich, nicht erzählen. Den hatte ich tatsächlich, ja.
Ja, alles gut, dann lassen wir das hier einfach mal so stehen und hören uns den letzten O-Ton an, und zwar von Lux, unserem Flottillenführer.
Es ist natürlich als Flottillenskipper, der das hier jetzt auch zum ersten Mal mit 3 Booten koordiniert hat, ist einer der Lieblingsmomente tatsächlich, wenn man am letzten Tag wieder ankommt. Alle Boote sind da, nichts ist kaputt gegangen. Alle Leute sind glücklich, egal ob das Wetter gut war oder geregnet hat oder sonst was. Alle sind gesund und munter wieder nach Hause gekommen Und die Flottille findet einen würdigen Abschluss und alle hatten eine gute Zeit und würden das gegebenenfalls wieder machen. Und das ist für mich auf jeden Fall unfassbar viel wert und ich freue mich sehr, dass ich diese Erfahrung mit euch machen konnte. Mhm.
Ja, ging mir auch so. Ich glaube, deshalb habe ich auch so doll geweint an dem Samstagmorgen. Einfach, es ist alles gut gegangen. Und man glaubt gar nicht, was für eine Verantwortung es bedeutet, Skipper zu sein. Also du hast diese 8 Leute an Bord, für die du wirklich verantwortlich bist, wo idealerweise niemand über Bord geht, niemand sich verletzt. Ich fühle mich natürlich auch immer so naturgegeben als Entertainer und versuche, dass alle eine gute Zeit haben. Und wenn das alles wirklich gut läuft, und es lief alles gut, das ist ja das Unglaubliche, fällt wirklich viel von mir ab. Und ich merke das auch jeden Tag beim Segeln, wenn wir irgendwo angelegt haben oder Anker gelegt haben. Erst dann entspanne ich mich langsam und kann dann voll genießen. Und vorher bin ich immer wach, immer. Ich bin immer auf Sendung, immer auf Alarm, weil immer was passieren könnte. Und es gab so einen lustigen Moment. Lukas und ich saßen, als wir dann im Hafen lagen zusammen und redeten. Und mein Co-Skipper, den ich sehr schätze, der ein großartiger Segler ist auch, kam raus und Lukas meinte, guck mal, es ist auch geil, dass du einen Co-Skipper hast, der sich auch um Sachen kümmert, der echt guckt, passt alles, liegen wir gut. Und ich sagte zu Lukas, nee, der will einfach nur pinkeln.
Und so war es dann auch, oder was?
Ja, klar. Und das ist das Ding. Und ich kenne es auch von vielen Co-Skippern, die dann Skipper werden. Dann sagen die einem, jetzt checke ich erst, was das bedeutet. Jetzt weiß ich erst, was es heißt, 24/7 für eine Woche verantwortlich zu sein. Mhm. Ist ein Riesenunterschied, als Co-Skipper zu sein. Du kannst es immer noch nach oben abgeben.
Ja. Ja, und zum Schluss bleibt dann vor allem noch die Frage, war es das jetzt oder wie geht's weiter? Und ich muss sagen, ich bin schon am Überlegen. Ich bin eigentlich kein Freund davon, irgendwie so ein Konzept dann bis es gar nicht mehr geht, runterzufahren und jedes Jahr aufs Neue dasselbe quasi. Und wollte wirklich ganz ehrlich hinterfragen, welche Community-Events biete ich an? Ich kann auch gar nicht so super viele machen, dafür habe ich gar nicht die Zeit und Energie, sondern muss mich schon immer auf ganz weniges beschränken. Mhm. Und das darf dann auch gern unterschiedlich sein und nicht jedes Jahr quasi dieselben 2-3 Facetten. Aber als wir dieses Jahr auf dieser Party diesen Moment hatten, wo wir da gesehen haben, was hier eigentlich passiert, da war mir klar, es geht nicht nur darum, was ich selber irgendwie ganz cool finde und so weiter und so fort, sondern das ist wirklich etwas, wo ich die Chance habe, Menschen etwas mitzugeben, was mehr ist als nur ein kleiner Urlaub, mehr als nur so eine kurze Erfahrung. Und als ich das erkannt habe, was ich vorher irgendwie noch nicht so richtig gesehen habe, da war für mich klar, das willst du nicht aufhören. Das ist so ein Geschenk für mich, dass ich anderen Menschen sowas geben kann und dabei selber noch so eine tolle Zeit habe. Ich werde das auf jeden Fall noch ein weiteres Mal machen. Und deswegen kann ich jetzt ankündigen, nächstes Jahr zur selben Zeit wird wieder wahrscheinlich ab Athen aus eine weitere Flottille starten. Ihr könnt in den Shownotes schon den Link zur Anmeldung finden. Lukas hat auch schon gesagt, er wird wieder den Flottillenskipper geben, ist wieder mit dabei, was mich riesig freut, weil er ein so wahnsinnig toller Typ ist, der das so gut gemacht hat.
Ja.
Und Tim?
Ja, klar.
Möchte dich auch einladen.
Auf jeden Fall.
Also am Start.
Mir geht's ja genau wie dir, dass ich im Grunde auch zu viele Sachen mache und wirklich dieses Jahr gemerkt habe, ich möchte runterfahren und wenig machen. Aber also diese Woche hundertprozentig. Ja, wenn nichts, keine Ahnung, was dazwischen kommt, dass ich irgendwo mal mehr Geld verdienen könnte oder so.
Kleiner Kommentar dazu, Tim verdient damit überhaupt kein Geld. Er macht das einfach nur, um selbst dabei zu sein und in diese Woche
zu genießen. Und aus Liebe zu dir.
Und aus Liebe zu mir, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja, und damit endet diese Reflexion zur Flottille. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht viel zu krass abgespaced in so eine spirituelle Richtung.
Dann könnt ihr mir die Schuld geben.
Aber Tim und ich haben da einfach eine gemeinsame Ebene und das ist etwas, was es für mich wunderschön macht. Und ich glaube, die meisten Leute, die sich dort angemeldet haben, hätten im Voraus das so nicht erwartet, aber haben am Ende wirklich gespiegelt, das war so großartig und anders als die ganzen Segelflottillen und Turns, die wir vorher erlebt haben, und waren tief bewegt und dankbar dafür. Und deswegen, wenn ihr euch nicht so sicher seid, ob das was für euch ist, schreibt mir einfach, fragt dann nochmal nach, und im Zweifelsfall lasst euch mal drauf ein. Ich glaube, gerade diejenigen, die sich da nicht so sicher sind, die können diesen spontanen Mutausbruch so richtig gut gebrauchen und mit dieser Erfahrung mal eine Tür aufstoßen, die für mich auch ein Großteil meines Lebens total verschlossen war. Und wenn die aber einmal offen ist, merkst du, wie viel Glück sich dahinter befindet. Mhm. Ja, und ich würde mich total freuen, nächstes Jahr. Und wir haben auch wieder gesagt, da kommen wir gleich zu. Weil wir haben jetzt noch einige Fragen aus der Community. Ich habe bei Instagram die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Da kamen jetzt einige zusammen. Die gehen wir jetzt noch zusammen durch. Kannst du noch kurz? Hast du noch Power, ja, ne?
Ja, voll.
Mega. Dann stürzen wir uns mal rein. Erste Frage vorweg. Konntest du schon segeln und wie hast du es gelernt? Und ich würde jetzt einfach mal an uns beide stellen. Also für mich persönlich, ich kann segeln, ich habe einen Jollenschein gemacht und das ist dementsprechend etwas komplett anderes. So eine kleine wackelige Jolle oder so ein großes Schiff. Aber grundsätzlich funktioniert es ähnlich. Es ist einfach ein Segelschiff mit Segeln, tatsächlich mit zwei Segeln und die Mechanik.
Eigentlich nur Physik.
Genau, die Physik ist genau dieselbe. Mhm. Dementsprechend habe ich da ein sehr gutes Verständnis für. Die großen Schiffe sind natürlich viel komplexer und ich würde mir absolut nicht zutrauen, dieses Schiff jetzt selber zu skippern und die kann, ne, allein diese ganzen Anlegen, also wenn das Boot erstmal auf dem Wasser ist,
super. Und die Segel draußen sind und richtig stehen. Ja.
Das würde ich vielleicht sogar auch noch hinbekommen, aber diese ganzen Anlegemanöver oder wenn mal irgendwas schief gehen sollte und das ist ja leider an Bord andauernd so, da wäre ich dann aufgeschmissen und dementsprechend sind die Leute dann manchmal ganz erstaunt, was ich dann doch alles schon kann und weiß, was vor allem aber auch daran liegt, dass ich das gut inszenieren kann. Und aber tatsächlich, ich habe richtig Bock, da auch tiefer einzusteigen, aber da fehlt mir gerade einfach die Zeit. Letztes Jahr habe ich gesagt, jetzt mache ich die ganzen Scheine. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen und am Ende ist es auch wunderschön, einfach mit an Bord zu sein. Und gib uns mal kurze eine Minute über dein Segelleben.
Also ich habe als Kind Jollensegeln gemacht. Und habe dann ganz lange nicht gesegelt und immer mal wieder so ein bisschen und habe mir dann mit Anfang 30 ein Boot gekauft, bin ans Mittelmeer gezogen und habe dann 2 Jahre auf meinem Boot gelebt. Kleines Boot, 27 Fuß, ne, also 8 Meter und habe da einen Skipper kennengelernt, der mich fragte, ob ich mit ihm nach Tahiti segeln wollen würde.
Wie ist er auf dich aufmerksam geworden?
Natürlich ein Kamikaze-Manöver, was echt nur ein Anfänger machen kann. Also ich bin bei wirklich starkem Wind und hoher Welle im Mittelmeer in einen sehr engen Hafen gesegelt, anstatt vorher einfach die Segel reinzuholen und rein zu motoren, was viel, viel sicherer ist. Aber ich wusste es nicht besser. Und dachte so, nee, unter Segeln kann ich das so, nee. Und bin da irgendwie durch Glück heile reingekommen und er dachte, ich bin so ein richtig geiler Hau drauf, so ein harter Typ, so ein geiler Segler so. Und ich hatte damals auch einen Vollbart und war ja auch noch 20 Jahre jünger. Und dann hat er mich gefragt, ey, ich brauche noch einen guten Seemann, der mit mir nach Tahiti kommt. Und ich so, ja, nehme ich mit. Und dann bin ich nach Tahiti gesegelt mit ihm von Frankreich, also einmal halb um die Welt. Und dann noch mehrfach über den Atlantik und ja, hab schon viel, viel Seemeilen in mir.
Sehr cool. Wir wurden gefragt, hattet ihr auch Urlaubsmomente, in denen ihr diese ganze Verantwortung komplett vergessen habt?
Ja, hatten wir eben ja schon, ne? So hatte ich schon immer wieder, wenn ich mich mal rausgenommen habe, bewusst, wenn ich wusste, das Boot läuft gerade, da sind genug Menschen am Steuer, die das unter Kontrolle haben, dann konnte ich mich rausnehmen und hatte da auch wirklich total schöne so hier und jetzt Momente, wo ich wirklich voll da war.
Cool. Ja, ich habe erst gedacht, ich hatte das nicht, weil ich schon die ganze Zeit so das große Ganze immer im Blick habe und ach, da komme ich schwer raus. Aber mir ist dann aufgefallen, ich glaube, wenn ich am Steuer stand und auf einmal die Verantwortung für dieses Boot hatte und nicht für die Verantwortung für den Vibe der Flottille, da war ich voll und ganz in dem Moment, dieses Boot jetzt zu segeln. Und Lux hat mir tatsächlich auch, obwohl ich noch niemals Kreuzskipper war, da auch mal zugetraut, so ein Ankermanöver zu fahren und in diese eine Bucht, wo wirklich viel los war. Es ist ja eigentlich nichts Großes, aber da durchzumotoren, das hat mir so Spaß gemacht und das waren die Momente, in denen ich dann tatsächlich all das vergessen habe und wie so ein kleiner Junge am Steuer stand und fasziniert davon war, ein Boot zu lenken oder zu segeln, noch viel besser.
Schön.
Ja. Tim, die Frage kannst nur du beantworten. Wie anstrengend ist es zu skippern?
Anstrengend. Auf einer Skala von 0 bis 10 ist es eine 9.
So schlimm.
Was ich eben schon sagte, ne? Dieses 24/7 für eine Woche bist du wach.
Du hast auch tatsächlich zwei Nächte in Folge kaum geschlafen. Ne?
Ja, weil ich bin wahrscheinlich nicht ankererfahren genug. Einfach durch meine vielen langen Reisen habe ich ja total wenig geankert. Ne? Und in der einen Nacht war klar, es ballern immer wieder krasse Gewitterböen übers Boot. Und da wusste ich, ein Anker muss nicht halten. Ne? Und hatte den auch wirklich nicht schlau gelegt. Und ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Der Anker ist geslippt. Ne? Das heißt, der hat also seinen Boden verloren und wir waren morgens sicherlich 20 Meter näher am Land. Das ist natürlich problematisch, wenn du nur 30 Meter vom Land entfernt liegst. Und deshalb hatte ich die Nacht durchgemacht und dann kam die nächste Nacht und es kamen wieder Gewitterböen und mein Anker hielt wieder nicht. Und ich wachte nachts auf, nachts um 2 würde ich sagen ungefähr, weil unser Boot ein anderes Boot berührte. Ja, wir sind da also gegengeschweut, wie es heißt. Also wenn Boote vorm Anker hin und her pendeln von links nach rechts, also übers Wasser treiben, hast du natürlich ein Problem. Und dann sind wir echt gegen ein anderes Boot, weil mein Anker sich schon wieder gelöst hatte. Ja, ich habe viel gelernt. In Sachen Anker habe ich viel gelernt. Aber das Boot hat keinen Kratzer abgekriegt und das Nachbarboot, was wir berührt haben, zum Glück auch nicht. Also alles gut. Aber es hat mich 2 Nächte gekostet.
Und das macht es so unfassbar anstrengend, dass du die ganze Zeit immer was passieren kann und du immer wach sein musst.
Genau. Eben auch nachts, deshalb 24/7.
Ja. Es wurde gefragt, wie haben sich die beiden Segelreviere aus diesem Jahr und dem letzten Jahr unterschieden? Und ich würde sagen, die sind gar nicht so unterschiedlich. Nee. Vor allem nicht vom Meer aus. Also wenn man hier an Land ist, da merkt man hier, wir sind jetzt auf Lefkada heißt die Insel, glaube ich. Hier regnet es deutlich mehr und es ist viel grüner. Und wenn man sich an Land befindet und hier über diese Insel fährt, muss man schon sagen, die Natur, so grün und saftig die ist, das finde ich schon nochmal schöner und beeindruckender als die Insel im Saronischen Golf,
die da karge,
rund um Athen. Genau. Aber vom Wasser aus merkst du den Unterschied kaum. Die Unterwasserwelt ist sehr ähnlich.
Sind beides sehr geschützte Reviere, eben weil es eigentlich riesige Buchten sind.
Wunderschön, ja. Und optimale Gebiete für Segelanfänger und Anfängerinnen, aber man kann genauso auch mal raus in weniger geschützte Bereiche fahren und richtig kacheln, wenn man Bock hat. Es ist hier viel schwieriger zu erreichen und ich hatte mir ausgemalt, dass wenn das so viel schwerer ist herzukommen, dass es hier viel leerer sein würde. Mhm. Aber das Gefühl hatte ich überhaupt nicht.
Nee, hatte ich auch nicht. Also es war ja teilweise, waren Buchten ja so voll, dass wir nicht im Päckchen liegen konnten, wie wir wollten.
Ja. Also dementsprechend muss ich sagen, der Saronische Golf leichter zu erreichen, vom Wasser aus ähnlich schön, würde jetzt für mich, wäre Sieger nach Punkten. Also dementsprechend nächstes Jahr wird es da höchstwahrscheinlich auch wieder hingehen.
Gut.
Ja. Und ich habe erst gedacht, wir können ja nicht jedes Jahr ins selbe Revier fahren. Jetzt, wo 2 Jahre vergangen sind, passt das, glaube ich. Und vor allem wird man je nach Windbedingungen ja sowieso in komplett anderen Buchten landen und eine ganz andere Route fahren. Und solange man da nicht alles in- und auswendig kennt, lernt man jedes Jahr sowieso ganz viel Neues kennen. Wir werden nicht das Gefühl haben, da wieder im selben Revier unterwegs zu sein. Ne? Wie stark haben euch die Community-Events geprägt oder gar verändert? Du kannst ja nur von der Flottille sprechen.
Also mir hat das wirklich wieder Lust gemacht, zurück aufs Boot zu ziehen. Sehr, sehr ernsthaft. Ich würde gerne, also ich suche ja schon mein Leben lang nach meinem Tribe, nach meinem Stamm, den wir ja alle verloren haben. Ich lebe wahnsinnig gerne in Communities und ich glaube, dass eine Boat-Community aufzubauen eine ganz tolle neue Form des Zusammenlebens wäre. Das heißt, es ist wie Tiny Houses auf dem Wasser. Du kannst raussegeln woanders, wo du hin willst, kannst aber wieder zurückkommen in einem Hafen, Bucht, wie auch immer, wo du alle Facilities hast, die du zum Überleben brauchst. Das ist etwas, was mir wieder klar geworden ist, da will ich hin und da werde ich jetzt drauf hinarbeiten.
Cool. Für mich das Schöne ist vor allem den Blick zu bekommen, den ich jetzt gerade schon, glaube ich, 2-mal im Gespräch geschärft habe, so was ich Leuten ermöglichen kann, dadurch, dass ich zu diesen Community-Events einlade und ich dafür einfach sehr dankbar bin. Und dann einfach zu sehen, dass diese Menschen Erfahrungen machen, die so weit weg vom eigentlichen normalen Alltagsleben in Deutschland sind. Und das trifft eben nicht nur auf die Teilnehmenden zu, sondern genauso auch auf mich. Mhm. Dass ich das Freitauchen gelernt habe, das erste Community-Event überhaupt. Es ist so ein toller Sport. Oh, ich liebe das so. Das ist fantastisch. Und ich habe auch jetzt wieder Freitauchsachen dabei und freue mich, wenn wir hier nochmal im Wasser abtauchen können. Fantastisch, dass ich mit dem Ocean Collective zum Haitauchen gehen durfte, schon zweimal. Und im offenen Wasser mit 2 bis 3 Meter großen Blauhaien,
ja, Wahnsinn,
interagiert habe. Das waren Momente, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Das war, ist so etwas Besonderes. So, es gab einen Moment, da ist so ein Schwarm Mondfische an uns vorbeigeschwommen. Unfassbar. Mhm. Es war unfassbar, wirklich. Und
weißt du, ich unterbreche kurz, aber was so Wahnsinn ist, du hast damals diesen Podcast gestartet ohne, also wahrscheinlich nicht mit hehren Erwartungen und plötzlich, ja, baut sich sowas auf, ja, und du erlebst all das, ja, und das ist ja Wahnsinn.
Genau, und auch jetzt das Leben an Bord. Ich habe außerhalb der Helden der Meere Flottillen nur eine Woche an Bord eines Schiffes verbracht. Das war, mhm, die Meeresqueste, von der ich ja auch schon erzählt, mhm, habe, die ich ohne den Podcast auch nicht gemacht hätte.
Ja.
Und dadurch sind diese Community-Events auch für mich, wo viele denken, Mensch, das ist ja hier der absolute Waterman, der hat ja schon alles erlebt. Scheiß, ist einfach nicht so. Und diese ganzen Sachen sind für mich einerseits zwar irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, mit der Arbeit verknüpft, weil sie eben Teil dieses Projektes sind, mhm, und ich da Verantwortung habe. Aber gleichzeitig erlebe ich da Dinge, die für mich ganz, ganz neue Erfahrungen sind.
Ja.
Und dadurch sind diese Community-Events für mich wirklich ein großes, großes Geschenk in jederlei, ja, Hinsicht.
Wie schön.
Ja. Oh, jetzt wird's philosophisch. Das steht extra dabei, in Klammern, philosophische Frage. Wie wird man...
Bitte überspringen.
Wie wird man zum Helden der Meere?
Ja, musst du beantworten, oder?
Naja, also meine Podcast-Gäste, da habe ich ja eine ziemlich einfache Erklärung. Das gibt Leute, die im Podcast sind, die sagen, ey, ich bin ehrlich gesagt alles andere als ein Held der Meere. Mhm. Weil das, was ich mache, ist zumindest mal fragwürdig, ob das den Meeren mehr hilft oder schadet. Und mein Ziel mit diesem Podcast ist es, Menschen fürs Meer zu begeistern und Perspektiven aufs Meer zu teilen, die ich selber so nicht erlebt habe, sondern wo ich Menschen brauche, die davon berichten. Und sobald eine Person in diesem Podcast sich öffnet, die eigene Geschichte erzählt und dadurch anderen Menschen das Meer näher bringt, neue Perspektiven eröffnet, sind das für mich schon Helden, weil sie dadurch wirklich einen Mehrwert schaffen für all die Menschen, die hier zuhören. Und ich finde sowieso dieser Heldenbegriff, keiner würde sich selbst als Held bezeichnen, habe ich noch nie erlebt. Vielleicht müssen wir das in der heutigen Gesellschaft ein bisschen überdenken, weil diese ganzen Heldengeschichten, die wir kennen, sei es aus der griechischen Sage oder diese ganzen Superhero-Movies, die wir in den Kinos sehen, das sind alles keine Alltagsmenschen. Das sind alles Menschen, die so besonders sind durch besondere Fähigkeiten, Stellungen, was weiß ich was, dass wir uns immer von denen distanziert fühlen und immer das Gefühl haben, ja, vielleicht gibt's Helden, aber ich bin definitiv keiner davon.
Mhm.
Und wir dadurch auch zu einem gewissen Teil unsere Selbstwirksamkeit abgeben, weil wir denken, ey, wir sind doch nur ganz normale Menschen.
Mhm.
Was wäre denn, wenn jeder und jede von uns ein Held ist? Der Held der eigenen Geschichte. Und wir die Verantwortung übernehmen, die ein einzelner Mensch tragen kann. Und die ist gar nicht so klein, weil wir alle Menschen, wir gemeinsam tragen die Verantwortung für die ganzen Probleme, die wir gerade auf unserem Planeten haben. Das sind in den seltensten Fällen einzelne Menschen, die eine beschissene Entscheidung getroffen haben oder auf den falschen Weg gekommen sind. Sondern ganz häufig sind es wir alle zusammen, die eben nicht die Heldenrolle angenommen haben, sondern vielleicht ein Stück weit eher die Anti-Heldenrolle. Vielleicht auch, weil wir einfach so sozialisiert sind und gar nicht das Problembewusstsein hatten. Aber jetzt einfach zu sagen, ey, nee, weißt du was? Ich bin nicht einfach nur ein unbedeutender Mensch auf diesem Planeten, sondern wir alle haben eine Bedeutung. Und wenn wir alle endlich dahin kommen, zu verstehen, dass wir Helden sind und keine Statisten, könnte das vielleicht die einzige Lösung sein, die wir haben.
Ja, finde ich super. Dann muss man sicherlich auch den Begriff des Helden überdenken oder der Heldin. Das sind ja also extra aus den Sagen herausgehobene Persönlichkeiten, die etwas geschaffen haben, wo die über sich hinausgewachsen sind.
Hm.
Ja, das kann natürlich jeder von uns,
mhm,
aber die meisten machen es ja nicht, ehrlicherweise.
Stimmt. Ja, das könnte die Antwort auf diese philosophische Frage sein. Helden und Heldinnen sind diejenigen, die im Angesicht einer Herausforderung, die sich ihnen stellt, über sich hinauswachsen, die einen spontanen Mutausbruch bekommen und auf einmal aus ihrem Alltagstrott ausbrechen oder dem, wie sie es bisher getan haben und sich dieser Herausforderung stellen.
Ja.
Und was verändern. Hm. Finde ich schön. Eine Frage, die mir ganz, ganz häufig gestellt wird, ist auch dieses Mal wieder mit dabei. Wen würdest du super gerne mal interviewen? Und Tim, du hast ja auch zwei Podcasts, den Yacht-Podcast und den Delius Glasing-Podcast Meilen und Zeilen heißt der. Also falls ihr die noch nicht kennt, hört da unbedingt mal rein. Und ich gebe es immer an dich weiter. Also ich werde gleich auch noch was drüber nachdenken mit dir, aber gibt es Leute, die auf deiner Liste stehen, wo du sagst, boah, wenn ich die Chance hätte, diesen Menschen zu interviewen, es wäre der absolute Wahnsinn.
Ich weiß, das klingt jetzt bestimmt komisch, ne? Aber ich würde echt gern mal Putin oder Trump interviewen. Ich würde einfach gerne, ich check das nicht. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, wie man so drauf kommen kann. Das würde ich wirklich gerne verstehen.
Ja.
Natürlich mit dem völlig überkandidelten Hintergedanken, dass ich sie von ihren Missionen abbringen könnte. Ja, ehrlich. Also diese großen Typen, die so viel Leid verursachen,
ja,
und ein Narrativ sich selbst erzählen, was ja in meinen Augen schief ist, aber in ihren Augen ja nicht.
Hm.
Und dann gucken, was haben die, also das würde ich total gerne. Ja, finde
ich, kann ich total nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig glaube ich, wenn man davon ein paar Gespräche führen würde, hätte man schon überhaupt keinen Bock mehr, weil es ist ja in der Menschheitsgeschichte zumindest, soweit ich das weiß, noch nicht ein einziges Mal passiert, dass ein wichtiger Machthaber durch ein kluges Interview eines Journalisten oder einer Journalistin so umgekurbelt wurde, dass er danach vor sein Volk getreten ist und hat gesagt, ey,
sorry,
dieser Tim Kruse.
Fucking Tim Kruse.
Fucking Tim Kruse. Der hat mir jetzt tatsächlich, da ist mir aufgefallen, das ist ja richtig scheiße mit dem Krieg. Wir ziehen uns jetzt zurück.
Ich will damit eigentlich nur sagen, es gibt sowas wie Hoffnung. Also die Tür ist sicherlich kaum offen, aber irgendwie gibt es eine Möglichkeit, dass auch die es verstehen, die gerade diese Welt irgendwie gegen die Wand fahren, was sie da tun. Die Möglichkeit gibt es, das will ich eigentlich nur sagen.
Ja, aber ich find's eine spannende Auswahl. Und also mir geht es tatsächlich so, ich habe keine Leute auf meiner Liste, die mir super, super wichtig wären. Das hatte ich vor ein paar Jahren. Und wenn ich Leute spannend finde, schicke ich dir eine Einladung. Und wenn diese Einladung nicht angenommen wird, aus welchen Gründen auch immer, dann war es häufig so, dass wenn es dann doch irgendwann dazu kommt, diese Gespräche, was ja oft große Namen sind, nicht die stärksten Podcast-Gespräche waren, sondern die stärksten Podcast-Gespräche sind oft diejenigen mit Leuten, die große Lust darauf haben, sich auf dieses Gespräch einzulassen und sich
mit
zu öffnen.
Mit den unerkannten Helden.
Ja, genau. Das finde ich ganz oft die viel stärkeren Folgen. Oder Leute, von denen man weiß, ja, die haben irgendeinen Bereich, mit dem sie ganz oft reden und können das auch gut. Aber über das Thema, was ich mit ihnen reden möchte, haben sie lange nicht gesprochen. Zum Beispiel Bodo Müller, diese Folge zu seinem Leben in der DDR und den Ausbrüchen, die er da quasi versucht hat.
Ja.
Das hat mich so bewegt, dass für mich war das so ein wahnsinnig tolles Gespräch. Mhm. Und andere große Namen, da hat man so das Gefühl, ich führe hier gerade ein Gespräch, das hat die Person schon ganz oft geführt und die ist gar nicht so richtig vom Herzen mit dabei. Sebastian Steutner, dieser Big Wave Surfer, fände ich total toll, mit dem mal zu sprechen. Schon ab Tag 1, wo ich diesen Podcast gestartet habe. Aber da der mittlerweile auf so vielen Wegen, wo ich es probiert habe, irgendwie noch nicht mal geantwortet hat, ey, wenn du das jetzt hörst, Sebastian, Tür ist immer noch offen.
Go home.
Aber da habe ich mittlerweile gar nicht mehr die Erwartung da rein, dass das ein geniales Gespräch wird. Mal angenommen, der meldet sich jetzt auf einmal und sagt, ey Chris, sorry, ich habe so Bock drauf. Dann wäre ich auf einmal wieder all in und würde sagen, oh yes. Aber irgendwie jetzt jemanden da überreden, weiß ich nicht.
Nee.
Ich habe vor allem Lust auf Menschen, die Perspektiven haben, die mir bisher noch unbekannt sind, die ich vielleicht auch im Podcast noch nicht besprochen habe. Ja, da weiß ich gerade selber noch gar nicht genau, welche das sind, aber immer wenn mir das begegnet, da bin ich dann ganz aufgeregt und denke mir, das wäre, glaube ich, super spannend. Nächste, wahrscheinlich eher philosophische Frage, wie weit darf Aktivismus gehen? Wie wichtig ist er für unsere Zukunft? Und ich glaube, da habe ich hier eine gute Person sitzen.
Aktivismus muss richtig weit gehen, aber wir dürfen niemals andere verletzen dabei. Und das ist genau die Grenze. Also, wenn ich mich auf eine Straße klebe, um auf wirklich katastrophale Klimabedingungen im Moment aufmerksam zu machen, das ist total in Ordnung. Ich kann aber nicht andere festkleben zum Beispiel. Ja? Mhm. Also ich kann für mich volle Verantwortung übernehmen, aber ich darf niemanden verletzen.
Ja. Vor allem die Frage, die ja hier auch mit drin steht, wie wichtig ist das für unsere Zukunft? Wie wichtig ist es, dass sich die Leute auf die Straße kleben?
Das Problem ist, es kann nach hinten losgehen. Und das ist bei den Klimaklebern leider passiert. Leute hatten plötzlich total die Nase voll von Umweltschutz und Umweltschutzthemen, weil die es eventuell übertrieben haben. Und gleichzeitig sage ich, wie sehr müssen wir es eigentlich übertreiben, damit diejenigen, die zum Beispiel industrielle Vorgänge steuern, begreifen, dass es so nicht weitergeht. Zum Beispiel ein Bundeskanzler, Merz, der einfach nicht checkt, worum es geht. Hm. Wie oft müssen wir, den würde ich übrigens auch gerne mal interviewen.
Sagte er mit einem Messer zwischen den Zähnen.
Oh Mann, ey. Dass jemand eine solche Position innehat und so wenig Anstand hat und so wenig Gefühl für andere, für die Natur. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und deshalb sage ich Aktivisten, raus da, zeigt's denen. Volles Rohr.
Ja, finde ich gut. Man muss ja auch einfach immer sagen, betrachten wir mal das, was viele rechte Menschen machen als Aktivismus. Die machen ja auch Dinge, womit sie über Grenzen so über die Stränge schlagen und so. Und die schaffen es ja auch, den Diskurs total zu verschieben. Mhm. Auf einmal sind Positionen, die Parteien wie die CDU oder ähnliche haben, die müssen ja immer irgendwie so dann doch noch moderat sein und nicht am rechten Rand. Aber dadurch, dass sich der rechte Rand total nach außen verschiebt, ziehen die das quasi mit und auf einmal sagt die CDU Sachen, die früher der rechte Rand gesagt hätte.
Ganz genau. Und gerade jetzt, Linnemann prangert die Öffentlich-Rechtlichen an, dass sie keinen vernünftigen Journalismus mehr machen. Und das haut für mich nicht hin. Das kann eine demokratische Partei nicht machen. Das geht nicht. Das ist so eine wichtige Säule im ganzen System. Genau. Und das geht nur, weil die AfD die ganzen Grenzen nach rechts verschoben hat und die CDU rutscht hinterher.
So, und genau dasselbe kann man natürlich auch in die andere Richtung tun. Mhm. Und so viele Leute regen sich über die Grünen auf, dass sie auf einmal so diese grünen Ideale verraten haben. Aber man muss halt einfach auch sagen, wir sind hier in einer Demokratie und da die Grünen nicht die alleinige Mehrheit haben, können sie auch nicht alleinig ihre Themen durchbringen. Jetzt kann man über einige Entscheidungen, da habe auch ich meine Bauchschmerzen, lange diskutieren. Aber ich glaube, alle von denen würden sofort unterschreiben, ey, wenn der Aktivismus es schafft, das Ganze so sehr in diese Richtung zu verdrängen, dass auch wir uns wieder mehr ins Extrem bewegen können. Super.
Voll.
Bevor wir jetzt hier zu sehr in die politische Richtung abrutschen, ich glaube, da fühlen wir uns in der Flottille, sind wir auf sichererem Boden, beenden wir das jetzt. Es gab eine letzte Frage und ich kann sie nicht so richtig beantworten. Wie finde ich meeresbiologische Projekte zum Mitarbeiten? Und die Frage kriege ich tatsächlich häufig gestellt. Ich weiß, viele von euch haben Bock, da mitzumachen. Ich habe mal eine Folge gemacht mit Franz Brümmer, der hatte 2-3 verschiedene Organisationen genannt, die ich damals mit in die Shownotes geschrieben habe. Das könnt ihr euch mal anschauen, das habe ich bisher allen Leuten empfohlen, da werden wahrscheinlich schon viele Leute hingeschrieben haben. Ansonsten kenne ich nicht so viele Organisationen, wo ich sofort sagen würde, geht da hin. Also ne, wenn ihr euch das leisten könnt und ein bisschen Geld dafür habt, dann guckt mal nach Citizen Science. Das ist das Stichwort Bürgerwissenschaften. Genau das, was wir zum Beispiel auch bei dem Community-Event mit dem Haitauchen machen. Da finanziert ihr quasi die Forschung und dadurch ist das Ganze relativ kostspielig. Aber dann könnt ihr wirklich auch mit dabei sein und das Ganze miterleben. Projekte, die für sich schon laufen, kriegen meiner Erfahrung nach so viele Anfragen, dass es gar nicht so leicht ist, da reinzukommen. Aber wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Dementsprechend sucht euch ziemlich spitzen ein Thema raus, auf das ihr Bock habt. Informiert euch dazu, welche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten dazu. Da könnt ihr sicherlich bei mir im Podcast einige finden und ansonsten googelt ihr das Ganze einfach. Ja, dann die anschreiben mit eurer Begeisterung. Schreibt denen, was ihr drauf habt. Da werden ganz häufig auch Sachen benötigt, die nichts mit Meeresbiologie zu tun haben, sondern was weiß ich, mit IT oder keine Ahnung. Oder wenn ihr Handwerker, Handwerkerinnen seid. Gebt das mit an, dann ist das sicherlich was, wo die sich vielleicht denken, ey, ja perfekt, wir bräuchten gerade jemanden, der bei uns hier den Schuppen nochmal neu aufbaut. Aber dafür zeigen wir euch ein bisschen, was bei unserer Arbeit passiert und so kann es dann irgendwie einen Match ergeben. Und dann drücke ich euch die Daumen. Aber so richtig gut vermitteln kann ich das nicht. Wenn das Leute bei mir aus dem Podcast sind, dann schreibt mir einfach, ich stelle gerne Kontakt her, wenn das ein ernstes Anliegen ist. Aber kann natürlich nicht zu viel versprechen. Ja, lieber Tim, damit kommen wir jetzt nach einer XXL-Session ans Ende dieser Folge. Ich danke dir, dass wir das Ganze hier nochmal so zusammen reflektiert haben. Hat mir richtig Spaß gemacht und auch echt gut getan. Genieß noch hier die letzten Tage und Stunden auf der Insel und es war wunderschön, dass du dieses Jahr wieder mit dabei warst.
Danke, Chris.
Das war die Folge zu unserer Flottille. Und ich möchte mich am Ende nochmal ganz herzlich bei Uwe von der Soul Sailing Crew bedanken, denn dieses ganze Abenteuer wäre ohne die Unterstützung der Soul Sailing Crew und dieses wahnsinnig tolle Konzept gar nicht möglich gewesen. Und dementsprechend vielen lieben Dank. Zum zweiten Mal habt ihr mir und der Community wirklich eine unfassbar schöne Zeit geschenkt. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und Lust habt, nächstes Jahr selbst bei der Helden der Meere Flottille dabei zu sein, dann schaut mal in den Shownotes oder auf der Helden der Meere Website vorbei unter den Community Events, denn ihr könnt euch bereits jetzt für die Flottille im nächsten Jahr anmelden. Die Plätze dort werden etwas begrenzter sein als vor 2 Jahren, denn dieses Jahr war das so großartig, mit einer etwas kleineren Gruppe von nur 3 Booten zu segeln, dass wir entschieden haben, auch im nächsten Jahr soll es nur 3 Boote geben. Falls ihr also unbedingt dabei sein möchtet, zögert nicht allzu lange, sondern meldet euch schnell an. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ich beantworte sie gerne, damit ihr herausfinden könnt, ob das für euch auch ein tolles Event wäre. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder darauf, nächstes Jahr gemeinsam mit euch abzulegen und ein weiteres Mal mit der Helden der Meere Flottille in See zu stechen. Falls ihr noch ein paar Infos haben wollt oder noch Lust auf eine zweite Flottillenfolge habt, dann hört doch mal in die Episode 105 rein. Die ist im Dezember 2024 erschienen und teilt die Eindrücke von der ersten Helden der Meere Flottille, die vor etwa 1 Jahr stattgefunden hat. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.